Guten Morgen, Footballer!
Jeeha, die NFL ist zurück und das gleich mit einem Kracher. Die Lions gegen die Chiefs. Da muss ich natürlich jemanden anrufen. Es gebührt dem Champion der letzten Saison, dass hier ein Chiefs-Fan zu Wort kommen muss. Und deswegen rufe ich Daniel an. Mal gucken, wie es ihm geht jetzt nach diesem Spiel.
Moin.
Guten Morgen, Daniel. Es klingt etwas gequält.
Ohne Frage. Man ist es dann doch nicht mehr gewohnt so.
Nee.
So früh und dann auch noch so bitter am Ende.
Ja, deiner Stimmung zu entnehmen ist, hat es eine Niederlage für die Chiefs gegeben im Opening Game. Sie verlieren gegen die Lions mit 21-20. Lass uns noch ein bisschen sacken lassen, bevor wir uns um das Spiel kümmern und die Vorzeichen. Es gab diese Nacht noch eine andere große News. Joe Burrow hat seinen Vertrag bei den Bengals verlängert. 275 Millionen für 5 Jahre, angeblich, keine Ahnung, ob die Zahlen schon stimmen, 219 sollen davon guaranteed sein. Das ist zumindest das, was ich gefunden habe. Für dich sicherlich keine Überraschung. Was sagst du zu dem Deal?
Ja, es ist ja aktuell immer so, dass jeder Quarterback ein bisschen mehr bekommt. Und zwar, glaube ich, Justin Herbert gefühlt 6 Wochen lang der bestbezahlte Spieler der NFL. Jetzt ist es dann Joe Burrow völlig verdient. Am Ende müssen die Bengals jetzt aber auch einfach ihre Stars bezahlen. Ich glaube, dass der Deal so mit der Zeit ganz ordentlich sein wird. Aktuell tut er natürlich dann ab dem nächsten Jahr wirklich weh im Cap Space. Das ist, glaube ich, auch dann einfach klar. Und trotzdem, das ist, glaube ich, der ganz normale Lauf der Dinge und von daher passt das also ziemlich erwartbar.
Genau. Du hast es angesprochen. Also ich meine, jetzt ist er, wenn die 219 guaranteed stimmen, dann ist das schon so in der Nähe der Range. Bis jetzt war außer Deshaun Watson noch keiner über die 200 Millionen guaranteed. Das wäre jetzt der nächste Schritt in diese Richtung. Also so weit weg ist er damit nicht mehr von Deshaun. Ja, und du hast es gesagt, es ist im Prinzip in dieser Offseason ja fast wöchentlich, so war es nicht, aber erst Justin Herbert, Lamar Jackson hat einen neuen Vertrag, Jalen Hurts, Russell Wilson jetzt nicht letzte Saison, aber davor auch mit einem Monstervertrag, Kyler Murray sowieso auch, Deshaun Watson noch und dann kommt Patrick Mahomes. Glaubst du, dass sich da in den nochmal was ändert an dem Vertrag? Ich meine, der ist ja sehr flexibel gestaltet, aber Mahomes ist jetzt ohne Frage der beste Quarterback. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und ist jetzt an achter Stelle, was Quarterback Salary angeht.
Naja, Mahomes hat ja selbst gesagt, es geht ihm gar nicht darum, irgendwie das Maximum zu verdienen, sondern am Ende möchte er erfolgreich sein und ich glaube, es wird eine Vertragsverlängerung geben, aber eher aus dem Grund, dass der Capspace, den er aktuell pro Jahr bekommt, höher wird und so ein paar Jahre da echt wehtun. Von daher wird man gucken, ob man da nicht so ein bisschen wieder backloadet den Vertrag über eine längere Dauer und da eben das Risiko geht. Also bei Mahomes ist es eben so, den versucht man ja schon nach hinten zu treiben, sozusagen die großen Kosten, damit solange er aktiv im Roster ist, die Chiefs eben auch ein ordentliches Team haben können. Und daher glaube ich, ja, es gibt eine Verlängerung. Ja, es kann auch sein, dass er dann wieder der most paid oder best paid Player ist, aber ich glaube, es geht eher darum, das Team weiterhin kompetitiv zu halten und den Cap-Hit von Mahomes bezahlbar zu lassen.
Ich glaube, er verdient ja auch abseits des Platzes ganz gut Geld. Ich weiß nicht, wo du heute das Spiel geguckt hast. Ich habe es beim Game Pass geguckt und da sieht man ja relativ häufig sein Gesicht Werbung machen für das ein oder andere Produkt.
Genau so ist es.
So ist es. Gut, kommen wir zum Spiel. Ich habe es, ja, das Ergebnis haben wir vorweggenommen. Natürlich für dich oder bist du enttäuscht, ist ja auch klar. Wenn man jetzt auf die Zeichen vor dem Spiel guckt, klar war, Chris Jones wird nicht dabei sein, das hat man schon länger vermutet, beziehungsweise hast du bis zuletzt gehofft, dass es ähnlich wie bei den 49ers da vielleicht noch so eine Einigung geben könnte, wie mit Bosa?
Also ich glaube, also mich hat der Nick Bosa-Vertrag übrigens deutlich mehr, nicht geschockt, aber überrascht in der Höhe und in der Klarheit, weil die 49ers echt, also wenn man sich mal anguckt, was die gerade an Cap in den nächsten Jahren bezahlen, ohne einen Quarterback wirklich zu bezahlen. Also Brock Purdy ist ja der günstigste aller 32 Quarterbacks. Das ist schon interessant und ich glaube, mit diesem Deal war klar, dass Chris Jones jetzt keinen Vertrag unterschreiben wird, wo er sich auf die Chiefs einlassen wird, sondern damit nochmal gesehen hat, hey, hier, es geht eben noch mehr und es ist noch mehr machbar und ich muss nur warten und gucken und sehen, wie die Chiefs vielleicht im ersten Spiel dann Probleme mit dem Pass Rush haben. Und ich glaube, da ist er einer der Gewinner des heutigen Tages.
Wenn es Gewinner geben kann, ja, in einer Niederlage, dann sicherlich er. Dann kam dazu noch gleich die Verletzung natürlich auch noch in dieser Woche von Kelce. Man könnte sagen, wenn man Mahomes als an eins setzt, sind das vielleicht die Nummer zwei und drei der besten Spieler von den Chiefs, Chris Jones und Kelce, damit nicht dabei. Du hast bei Twitter einfach nur ein Fuck kommentiert und ja, war dir damit klar? Oder was hast du von dem Spiel trotzdem erwartet heute, dass die beiden gefehlt haben?
Na, ich habe das Fuck kam an dem Abend vor 2 Tagen, als über ein Overextended Knee geredet
Ja.
worden ist und das hätte auch ein Kreuzbandriss oder Bänderriss aller Art sein können. Das hätte das Season Ende sein können für ihn. Und das war so meine Befürchtung. Das wurde dann ja relativ entspannt. Bone Bruise, also Ödem plus eine Prellung, war das, was jetzt rauskam und da war plötzlich Day to Day. Ich finde es gut, dass er nicht gespielt hat. Es gab scheinbar ein Risiko, wenn er spielen würde, dass er sich wieder verletzen würde. Sie haben scheinbar sein Knie getestet im Wasserbad und gesehen, dass er deutlich weniger Power hatte, als er normal hat. Von daher bin ich damit völlig legitim, dass er sozusagen nicht angetreten ist und lieber für den Rest der Saison sozusagen geschont wird und dann fit ist. Das ist in Ordnung.
Genau, man geht ja auch davon aus, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass er nächste Woche dann spielen kann. Hat er jetzt auch ein bisschen länger Zeit, dadurch, dass die Chiefs jetzt schon Donnerstag gespielt haben.
Genau, 10 Tage bis zum Spiel gegen die Jaguars am Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit. Und wenn er da wieder dabei ist und dann wieder wirklich voll einsetzbar ist, kein Verletzungsrisiko hat, dann ist das die total richtige Entscheidung. Man hat ihn an allen Ecken und Enden als Receiver trotzdem im Spiel natürlich vermisst. Also das hat man gesehen, dass Patrick Mahomes von Minute 1 an deutlich unsicherer war, deutlich mehr Probleme hatte, Receiver zu finden. Die Receiver hatten sehr viel mehr Schwierigkeiten, dann auch wirklich Separation zu schaffen. Und da, also ich habe noch kein Spiel von Travis Kelce gesehen, wo er es nicht geschafft hat, diese 1, 2 Schritte nach vorne zu kommen, um dann sichere Anspielstationen war. Die fehlte Patrick Mahomes heute auf jeden Fall.
Ja, wenn man noch auf Themen gucken möchte, die vor der Saison oder die jetzt im Build-up zum ersten Spiel Thema waren, sicherlich die O-Line mit zwei neuen Spielern, Jawan Taylor und Donovan Smith, die auch am Ende so ein bisschen im Entschuldigung, letzten Drive so ein bisschen so eine Rolle gespielt haben. Wie siehst du die Situation der O-Line?
Ja, also ich finde so beide Seiten der Trenches, wie man so schön sagt, waren ja ein bisschen neu sortiert. Also wir haben gerade eben schon über Chris Jones geredet, aber da ist ja Frank Clark nicht mehr da. Auch ein Carlos Dunlap ist nicht mehr da im Vergleich zum letzten Jahr und da sehr jung aufgebaut. Ich fand, die sahen ganz gut aus. Kalafdis sah stark aus. Auch Felix Anjudike sah in Ordnung aus. Mike Dana hat mindestens einen Sack geholt. Also da war plötzlich schon Pressure darauf auf der einen Seite. Die war besser als gedacht, wenn man mich fragt. Und die andere Seite, die
Die Defense
sah
meinst du jetzt,
schlechter
ne? Also
aus.
die Defense
Ja,
war besser, als du gedacht
die
hast.
Defense Line sah besser aus, als ich erwartet habe. Die Offense Line sah schlechter aus, als ich erwartet hatte. Ich meine, das ganze Spiel über, ich habe es schon auch wie du auf dem Game Pass gesehen, haben wir immer gesehen, wie Jawan Taylor gefühlt schon 3 Minuten bevor der Snap losgegangen ist, nach hinten gelaufen ist. Fast wie so ein Wide Receiver, der irgendwie versucht, sich Zeit zu sparen. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil gegen Hutchinson, weil er da einfach mehr Zeit bekommt, ihn zu blocken. Aber also auch da muss ich als Chiefs-Fan sagen, das war jetzt nicht so richtig regelkonform. Es sah ein bisschen wie so ein ängstliches Kind aus, das wartet, dass es gleich überrannt wird.
Aber wenn es nicht gecallt
Aber
wird, warum nicht weitermachen? Also ich meine, es war dann leider
ja, ist
ganz am
ja.
Ende war es dann soweit irgendwann mal, aber
Genau, auch das ist dann eine interessante Frage, das dann im letzten Drive plötzlich zu callen, ist auch nicht sauber von den Schiedsrichtern, aber also, keine Ahnung, da war er dann noch früher unterwegs und das ist auch irgendwann in Ordnung. Ich fand es interessant, dass also die Interior eigentlich immer stark war und gerade Trey Smith dann ja von Hutchinson angegriffen worden ist und da auch ganz gut durchgekommen ist, auch der hat Holding Calls relativ früh bekommen, da war ich nicht so richtig happy und Donovan Smith, der wirkte eigentlich im Trainingscamp in der Preseason relativ stabil, hat jetzt am Ende auch nochmal schöne Flagge bekommen. Das geht besser, vielleicht wird das auch mit der Zeit besser. Heute fühlt sich die O-Line jetzt nicht ganz so gut an, wie ich es gehofft hatte. Ich war insgesamt fand ich, dass Mahomes immer wieder Zeit kaufen musste, immer wieder auch laufen musste. Das Problem war vielleicht auch gar nicht die O-Line, nur war die hat eben sehr, sehr viel Zeit rausholen müssen, sondern die Receiver, die auf der einen Seite die Bälle nicht gefangen haben oder die Bälle durchrutschen lassen haben, wie bei der Interception, aber gleichzeitig eben auch nicht die Separation gekriegt haben. Also sie waren einfach nicht frei. Und wenn du jetzt die ganzen Receiver dir anguckst, auch dann kommt so ein bisschen die Geister der Offseason wieder. Vielleicht fehlt der Nummer 1 Wide Receiver, der das dann schafft, gerade wenn Kelce nicht da ist.
Ja, gut, wir steigen gleich nochmal ein und gehen kurz durch, was im Spiel passiert ist. Lass uns noch ein Wort zu den Lions verlieren, im Vorwege, die für viele überraschend ja auch einen Switch in der Offseason gemacht haben. Also ihre beiden Running Backs, Swift und Williams, getauscht gegen Montgomery und Jahmyr Gibbs, neu gedraftet. War ein interessanter Move. Hat sich jetzt heute, sie haben auf jeden Fall viel aufs Laufspiel gesetzt. Können wir gleich noch was zu sagen? Sie haben eine der besten O-Lines der NFL. Das war, glaube ich, letztes Jahr auch schon so. Sowieso eine starke Offense gehabt. Viertbeste Offense, je nachdem, wie man sie bewertet. Am Ende des Tages 8 der letzten 10 Spiele gewonnen. Also so ein bisschen das Team der Stunde am Ende der letzten Saison gewesen. Problem war immer die Defense. Sie haben so einen Switch im System gemacht von Man to mehr Zone Defense. Wie hast du die, also ohne jetzt das Spiel heute vielleicht zu sehr schon mit reinzuziehen, aber hast du große Erwartungen, oder was heißt große Erwartungen, aber hast du positive Erwartungen an die Lions gehabt?
Es ist ja so ein bisschen so ein Hype-Train-Team seit 1,5 Jahren, seitdem sie dann dokumentarisch sozusagen festgehalten worden sind. Ist es ja die ganze Zeit so, also die werden das nächste Team, die werden, keine Ahnung, die nächsten Bengals oder so. Ich finde, Jared Goff sah stabil aus. Natürlich sehr schön immer zu sehen, dass Amon-Ra St. Brown seine Plays macht, auch der heute wieder sehr, sehr positiv zu sehen, auch den Touchdown am Anfang. Ich finde gar nicht, dass das Run Game in der zweiten Halbzeit so die Entscheidung war. Ich finde, das ist die ganz große Veränderung, die die Lions gemacht haben zur Halbzeitpause. Sie haben angefangen mit relativ effektiven Runs von David Montgomery. Da habe ich überrascht, dass der sozusagen wirklich Running Back Nummer 1 war, dass der klar der Kopf durch die Wand Running Back ist. Das war logisch, im Gegensatz zu Jahmyr Gibbs, dem Rookie. Aber ich fand, der war deutlich effektiver, als ich das erwartet hatte. In Chicago war der immer wirklich so ein bisschen wenig Yards Average und relativ schwierig. Und jetzt sah das eigentlich wieder ganz okay aus, was eben aber auch einfach mit der O-Line zu tun haben kann. Also das definitiv auch. Ich fand die Defense, ja, es ist immer schwer zu sagen, wer dann sozusagen daran schuld ist. Ich fand den Pressure, der gemacht worden ist, und das war dann wirklich fast immer Hutchinson, war ordentlich. Aber gerade das Defensive Backfield hat eben wenig zugelassen, haben eine Interception geholt. Und auf der anderen Seite haben die Receiver bei den Chiefs einfach auch viel einfach fallen gelassen. Und
Ja.
von daher,
Lass uns ruhig einmal
ja.
durchgehen. Also am Anfang passierte nicht viel, jeder einen Drive gehabt. Die Lions waren 3 and out. Die Chiefs haben glaube ich, ja, haben ein erstes First
Ein
Down
First Down,
geschafft, aber
genau.
dann auch nicht viel weitergekommen. Dann sah es eigentlich so aus, als wenn es so weitergeht für die Lions und dann, weil sie wieder Vierter und oder so, haben sich zum Punt in der eigenen, ich glaube, an der eigenen 20 oder so
Ja, genau.
aufgestellt. Und dann hat Dan Campbell, gut, jetzt kann man sagen, wenn es klappt, ist es ein positives Zeichen gesetzt. Ich spiele hier, um zu gewinnen, und wir wissen alle, was er für ein Typ ist. Ja, hat einen Fake Punt gemacht, der erfolgreich war, und der Drive endete am Ende dann mit dem von dir schon angesprochenen Touchdown von Amon-Ra, der auch noch doch die ein oder andere Reception in dem Drive hatte. Also schon mutig von Campbell, aber auch irgendwie zu erwarten vielleicht, oder? Also ich
Ja,
erinnere mich
also.
immer so gerne an dieses eine Spiel, wo die Texans mal gegen die Chiefs, ich glaube, 20-0 führten. Ich weiß gar nicht, ob es Playoff-Spiel war. Ich meine,
Es war
ja.
die erste Runde
Ja,
Playoffs, genau.
genau. Und dann
Die Chiefs haben
anfingen
später
so
den Super Bowl
Trickplay und
gewonnen.
dann noch übermütig wurden und auch schon in der eigenen 30 irgendwie angefangen haben, einen vierten Down auszuspielen. Und das hat ihnen dann am Ende, ja, ist ihnen nicht gut bekommen, sagen wir es mal so.
Ja, ich glaube, das war in dem Spiel nicht entscheidend. Das ist schon zur Halbzeit haben die Chiefs den ja wieder
Ja,
geführt.
klar.
Aber, ne, es zeigt eben, du gehst da rein und es erinnert mich so ein bisschen an den Super Bowl der Eagles gegen die Patriots mit Nick Foles, full pedal to the metal. Also ja. Am Ende, wenn du gegen so ein Startteam gewinnen möchtest, musst du voll draufbleiben und Gas geben und darfst da dann eben auch keine Angst haben. Und ich glaube, das haben die Lions da gezeigt, aber also super gestartet im ersten Viertel 7-0 und im zweiten Viertel ja eigentlich mehr oder weniger sozusagen das Steuer aus der Hand gegeben und plötzlich hinten gelegen mit den Chiefs, die den Ball bekommen in zur zweiten Halbzeit, wo man dachte, okay, wenn die Chiefs jetzt den ersten Drive erfolgreich machen, dann steht es 21-7 und das Ding ist durch. Und ich finde, das ist so schön mit dem Football, dass das eben so schnell hin und her gehen kann. Dann hast du dann, du jetzt gleich drauf kommen, das Pick 6 und plötzlich dreht sich dieses Spiel wieder und das zeigt eben, wie eng die NFL ist, wie eng dieses Spiel einfach sein kann, dass ein Fehler direkt alles drehen kann und das deshalb lieben wir das auch so.
Genau, ich würde gerne noch trotzdem einmal, also es gab dann, wie gesagt, erste Quarter endete 7-0 für die Lions, dann ging es ins zweite Viertel 7-7 für die Chiefs. Rashid Rice mit dem Touchdown am Ende, ich fand einfach, das waren zwei Drives, dann gab es danach das 14-7 für die Chiefs und dass die irgendwie auf beide Arten gezeigt haben. Ich fand im ersten was das Scramblen von Mahomes, also die Fähigkeit, ja, sich Zeit zu kaufen oder selber zu laufen, auch in dem Fall, das, wo er zwei, dreimal so den Spielzug am Leben gehalten hat, das dann am Ende im Touchdown endete. Und ui, was ist da los?
Hast du Werbung auf US-Seiten, aber so richtig laut. Geil.
Das war sehr überraschend.
Ich bin aufgezockt hier. Ich war gerade.
Ist der Hund aufgewacht?
ESPN. Ja. Nee, es war nur ESPN. Ich bin sehr geschockt gewesen gerade. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll im ersten Moment. Oh.
Also.
Seid ihr da draußen noch alle wach? Das ist doch schön.
Ja, das ist schön, genau. Oder wieder, ja, oder jetzt richtig ja. Wach. So muss man sagen. Genau, also ich wollte einmal halt Scramble, viel gescrambled, Drives am Leben gehalten, am Ende Touchdown, dann beim 14-7, ja, zweimal lange Pelle, ich glaube, der eine war 34 Yard aufs Valdez well, Scantling, danach nochmal 24 Yard auf Drew Watson, also das waren, finde ich, so die Drives mit den beiden Fähigkeiten, Treats, die Mahomes hat und die den Chiefs sehr gut zu Gesicht stehen, oder?
Ja, aber auch das fand ich, also dieser Marquez, weil das Scantling-Pass in die Mitte mit eigentlich gedeckt von zwei Verteidigern, das war ja auch schon so auch wirklich auf letzter Rille. Auf also das Fall. War am Ende, sieht man da auch, Patrick Mahomes musste selbst laufen in bestimmten Situationen, wo du so ein bisschen den Atem angehalten hast. Er musste Bälle werfen auf nicht wirklich freie Receiver in Doppeldeckung, was ja auch, also das ist ja nicht das, was du möchtest. Und ich finde, das zeigte ganz genau, wie schwer es die Chiefs hatten, eigentlich das zu machen. Und in der ersten Halbzeit hat das gut funktioniert. Da haben sie es hingekriegt, irgendwie diese Plays und die Drives am Leben zu halten mit all dem, was das Mahomes kann und wo er so gut drin ist. Ich habe mich sehr gefreut über Rashee Rice. Rookie hatte in der Preseason so ein paar gedroppte Bälle, die unangenehm waren. Dass der so reinkommt und direkt einen Touchdown macht, fand ich super und gab ein gutes Gefühl auf der Seite der Passempfänger. Auf der anderen Seite gab es da eben doch einige, die völlig untergetaucht sind.
Genau, ich habe den Touchdown, den zweiten unterschlagen, das war Bell, der Tight End. Dann ging es in die Halbzeit, du hast es schon angesprochen. Also Mahomes war zu dem Zeitpunkt 12 von 17 für 157 Yards, zwei Touchdowns, 9 verschiedene Receiver. Ich weiß gar nicht, ist das klassisch Kansas City oder ist es normalerweise ein bisschen enger gestrickt? Also ist das da, sieht man da auch ganz klar die Absenz sozusagen von Kelsey?
Nee, das war in den letzten Jahren auch mal schon so. Also sehr viel verteilt. Gerade letztes Jahr, als Tyreek Hill nicht mehr da war, wurde das sehr, sehr stark verteilt. Und auch Juju war ja nicht der krasse Nummer 1 Receiver, sondern es ist am Ende schon so, dass es immer verteilt wird. Also so 8, 9, 10 Receiver hat Mahomes regelmäßig ein Spiel auch letztes Jahr schon gehabt.
Okay. Dann Goff 14 für 22, 135 Yards, ein Touchdown. Amon-Ra 4 Catches. 48 Yards, ein Touchdown. Und genau. Dann ja, gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Du hast es schon angesprochen. Es ging dann los und es wurde so ein bisschen die Miscues von, man kann ihn erwähnen, Kadarius Tooney hatte wahrscheinlich so ein bisschen so ein Nightmare-Game heute, besonders in der zweiten Halbzeit. Das fing damit an. Die Chiefs haben den Ball. Eigentlich ein perfekter Wurf auf Tooney, der den Ball irgendwie durch die Hände flutschen lässt und der Brian Branch, der Rookie Safety von den Lions, returnt das Ding dann zum Touchdown. Das ist erst der dritte Pick Six, glaube ich, wenn ich richtig zugehört habe, in der Karriere von Mahomes und auch sein erster überhaupt in einem Opening Game einer Saison. Ja, Tooney später, wie gesagt, noch 2-3 Mal in Erscheinung getreten mit ähnlichen unglücklichen Plays. Auch wie hast du den gesehen oder ist das jetzt, ja, was macht man mit ihm?
Na, es sind einfach zwei Receiver, die heute einfach völlig von der Rolle waren. Auf der einen Seite Kadarius Tony, 5 Targets, eine Reception, ja. Über 1 Yard. Also der hat wirklich dann 1 Catch mit 1 Yard von 5 Bällen, die in seine Richtung geworfen sind, dann dagegen ein Pick 6. Der hat ja die gesamte Preseason verpasst und ist dann sozusagen ganz kurz davor überhaupt erst wieder gesund geworden. Und das, also mich ärgert es ehrlicherweise, weil das hätte man ja ohne das Training, ohne die Vorbereitung mit der OP am Knie, der hat sich so vor dem ersten Tag des Trainingslagers hat er sich verletzt bei einem Return, den die aus Spaß halber gemacht haben, wurde dann operiert und geht dann sozusagen sehr, sehr kalt in dieses Spiel. Und genauso sah das eben auch aus. Und das finde ich sehr, also am Ende hätte man das ja erwarten können, wenn jemand nicht trainiert hat, dann reinzugehen, ist der nicht in Topform. Dass das dann so schief läuft, ist natürlich fatal. Sky Moore, der jetzt auch vorher groß gehypt worden ist, hatte 3 Targets, hat gar keinen Ball gefangen. Das finde ich einfach, also da muss ich sagen, da habe ich Unverständnis für, weil das sollen eben die starken Receiver sein. Ja. Und dann die beiden, die ja eher tief gehen sollen, die über außen eher das Feld lang machen sollen. Marquez Valdes-Scantling nur 2 Targets, beide gefangen, super, super ordentlich. Aber auch Justin Watson, der eben so ein bisschen immer als, Andy Reid Schützling gesehen wird, der am Ende gute Routen läuft, aber so Butterfinger hat. Auch der 4 Targets, 2 Reception, völlig in Ordnung. Noah Gray sah in Ordnung, also Rice sah in Ordnung aus. Ich finde, McKinnon hätte noch mal mehr Rolle bekommen können, ja, in der Offense, habe ich gewundert. Aber auch Richie James und Justin Ross haben jetzt, also Justin Ross hat 1 Target bekommen, das gefangen, 6 Yards. Da hätte ich dann immer gesagt, den hätte ich lieber mehr gesehen als ein Kadarius Toney, der einfach keine Preseason hatte, der nicht im Saft zu stehen scheint. Das ist dann am Ende nicht hilfreich.
Wie ist das sonst? Also ich war überrascht im Stadion. Also ich meine, man kommt zurück als Super Bowl Champion, aber die Fans oder das Stadion hat Tony schon spüren lassen. Also beim letzten auf jeden Fall, beim dritten nicht gefangenen Catch, dass man mit ihm unzufrieden ist. Ist das klassisch Kansas City oder so? Ist das einfach so?
Ich glaube, die Erwartungshaltung bei den Chiefs Fans ist einfach über die letzten Jahre unfassbar nach oben gegangen. Ja. Also ich glaube, das ist wie in jedem Stadion. Dass man da dann irgendwie schon was erwartet. Ich glaube, es ist nicht gar nicht so negativ ihm gegenüber, sondern eher dem Thema, dass man da reinkommt, man feiert den Super Bowl, dass das Banner wird irgendwie eröffnet. Und es war jetzt ja nicht so, dass die Detroit Lions ein Top-Team waren, sondern die haben sinnvoll gespielt, die haben das gemacht, was sie machen mussten und die haben es am Ende auch gut zu Ende gespielt. Aber also ich glaube, da gibt's noch ganz andere Kaliber und da müssen die Chiefs eben wirklich aufpassen, dass sie jetzt sich dann weiterentwickeln und da werden Chris Jones und Travis Kelce dann eine wichtige Rolle spielen. Aber das war jetzt, also für mich als Chiefs-Fan war das kein Lions-Sieg, sondern eine Chiefs-Niederlage größtenteils, weil die haben es nicht geschafft, ihre Stärken und ihre Qualität auf den Platz zu bringen.
Hat man dann
und,
auch,
das zeigt, ja.
Ja, hat man auch dann in den 2 Drives nach dem Ausgleich oder der Interception eigentlich gesehen, wie die dann jeweils in einem Field Goal endeten, also zum 17-14 und 20-14, dass man am Ende für ein Field Goal oder sich mit einem Field Goal begnügen musste, oder? Also
das habe ich bei uns im Newsletter lustigerweise direkt vorher geschrieben. Also dass diese Red Zone Efficiency und die Lions waren eben 2-mal vorne dran und haben dann gepunktet. Aber diese einfach in der Red Zone dann eben das auch hinzukriegen, den Ball kreativ in die Endzone zu tragen, ist eben eins der Herausforderungen. Und da haben die Chiefs im letzten Jahr schon Schwierigkeiten gehabt. Da war Mecole Hardman gerade mit diesen ganzen Arten von Trickplays immer relativ erfolgreich, so Jet Sweeps und so weiter. Das haben die Chiefs jetzt da sogar nicht in der Red Zone einmal versucht mit Rashee Rice. Das ist völlig in die Hose gegangen. Aber ansonsten ist eben, das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem der der Strategie von Andy Reid. Also die ganze West Coast Offense baut ja darauf auf, dass man in die Tiefe gehen kann und den Räume schafft, dadurch, dass eben Receiver auch tief gehen können. Wenn sie eben nicht tief gehen können, dann ist das aber viel enger und sehr viel schwieriger, über Routen dann die Separation zu schaffen. Ja. Und da hat Andy Reid eigentlich immer, auch mit Eric Bieniemy in den letzten Jahren, smarte, clevere Lösungen gefunden, wie er, und da hat natürlich Travis Kelce eine riesige Rolle gehabt, im letzten Jahr Jared McKinnon dann irgendwann eine große Rolle gehabt, und haben da dann immer wieder geschafft, die Gegner so ein bisschen zu verarschen, so ein bisschen in Situationen zu bringen, die sie nicht rechnen. Und die beiden Touchdowns gegen die Eagles völlig frei dann in der Endzone waren so ein Beispiel dafür. Und das hat man heute einfach nicht gesehen. Also dass man dann zweimal in der zweiten Halbzeit in der Red Zone steht und es nicht schafft, den Ball da in der Endzone unterzubringen, ist einfach nicht gut genug, wenn man die Ansprüche der Chiefs hat.
Genau, dann, also wie gesagt, 2014 nach den zwei Field Goals. Und dann kam der Drive, der letzte Scoring Drive dieses Spiels, die Lions mit viel Laufspiel, zwischendurch mal wieder ein langes Ding auf Reynolds, der auch ein paar gute Catches hatte heute, am Ende 4 für 80 Yards gemacht hat, St. Brown 6 für 71 und in einen Touchdown. Ja, und am Ende wird dieser Drive mit dem Touchdown abgeschlossen, ich glaube Montgomery war es, der dann am Ende das Ding reinpuncht und dann waren noch 5 Minuten zu spielen und das ist ja dann so diese Zeit, wo man immer denkt, okay, jetzt kommen die, das ist klar, viel zu viel Zeit, die Chiefs, jetzt werden sie antworten. Das hat am Ende dann nicht funktioniert. Wir haben ja jetzt schon viele, viele Punkte angesprochen. Der letzte Drive, wo es nochmal möglich gewesen wäre, war dann ja zwei Strafen, die hatte ich am Anfang schon angesprochen, Donovan Smith einmal eine Holdingsstrafe, was dann 2. und 20 zur Folge hatte. Dann gab es, glaube ich, noch einen Drop Pass, dann war 3. und 20, dann 4. und 20, dann nochmal eine Strafe von Jovan Taylor zu 4, 25, 4. für 25 und dann, ja, am Ende war es ein Turnover und Downs und das Spiel war mehr oder weniger durch. Ist das jetzt für dich eine Situation, ich meine, ja, okay, Kelce kommt nächste Woche zurück. Ist das nur an ihm festzumachen, dass dann da mit ihm mehr Selbstvertrauen wieder reinkommt? Ist das für Mahomes einfach, macht das dann so einen Unterschied im Chiefs-Spiel?
Definitiv macht das einen riesigen Unterschied. Ich finde, dass gerade mit dem Problem, die Receiver anzuspielen, ich glaube, insgesamt 8 Drops, das ist auch schon ganz ordentlich, muss man festhalten, dass mit Travis Kelce dieses Spiel anders ausgesehen hätte. Ich glaube, dass gerade weil das so kurzfristig mit der Verletzung war, der Gameplan eben auch nicht mehr ideal war für das, was man da jetzt hatte. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, sie würden ein bisschen mehr laufen, sie würden da eben, also so war so unfassbar viel Druck auf dem Passing Game die ganze Zeit. Also man wusste eigentlich immer, die Chiefs müssen jetzt passen und sie konnten das Laufspiel eigentlich nie so richtig etablieren in diesem Spiel. Und das ist, glaube ich, ein riesiges Problem gewesen. Und auf der anderen Seite wünscht man sich dann ja, dass andere Spieler hochkommen und sich beweisen und zeigen. Und da gab es heute einfach zu wenig von den Receivern, die dann wirklich da reingegangen sind. Auf der anderen Seite finde ich eben bei den Lions zum Beispiel Sam LaPorta, Rookie, Tight End, hat alle 5 seiner Targets gefangen, wird eben wirklich ein Passcatcher und nicht nur ein Blocker sein. Genau solche Leistungen brauchst du in solchen Tagen, wenn eben die zwei Superstars im Team ausscheiden. Und das fehlt bei den Chiefs. Also Mahomes alleine kann, da erinnere ich immer an das Super Bowl-Spiel gegen Tom Brady und die Buccaneers. Auch da ist Mahomes zum Superman geworden, ist geflogen und hat alles gemacht und um sein Leben gelaufen, weil die O-Line eben doch nicht da war und hat am Ende dann Receiver die Bälle aufs Gitter des Helmes geworfen und sie haben sie nicht gefangen. Und er kann eben alleine keine Spiele gewinnen, sondern er braucht auch die Receiver. Und mal wenn von den 8 Drops die Hälfte gefangen worden ist, sieht dieses Spiel wieder anders aus. Und ich glaube, das zeigt eben, dass die Chiefs sich sehr mit sich selbst beschäftigen müssen und weniger hingucken müssen, wie dieses Spiel gelaufen ist, weil das hat man selbst nicht gebacken bekommen. Man will jetzt auch gar nicht auf die Strafen so stark gucken, sondern man hat einfach es nicht geschafft, die Plays zu machen und in der zweiten Halbzeit ordentlich aufzutreten.
Ja. Gut. Haken wir das ab. Das ist das erste Spiel der Saison. Ich höre aber raus, es wird keine Overreaction in die Richtung der Chiefs von dir, von deiner Seite geben. Ich weiß nicht, wie das da draußen gesehen wird. Wie gibt's, wenn wir mal auf den Spieltag am Wochenende vorausgucken, oder hast du ein Gefühl, was so eine Overreaction am Wochenende sein könnte, also am Montag, die ja klassisch immer kommt, dann nach dem ersten Spieltag? Also siehst du ein Team, was, keine Ahnung, die Jets zum Beispiel, die verlieren könnten, wäre das dann, ich meine, die spielen gegen guten Gegner, gegen die Bills, aber wäre das schon was, wo es eine Overreaction geben könnte, oder hast du noch was anderes im Sinn vielleicht?
Na, also wenn man sich die Spiele mal anguckt, gibt's für mich so zwei, drei Spiele, auf die ich mich wirklich freue. Und Jets Bills ist ja erst am Dienstag, da können wir am Montag noch keine Overreaction kriegen.
Stimmt, du hast recht.
Monday Night Game. Das wird noch schwierig. Ein Spiel, auf das ich mich super freue, ist Chargers gegen Dolphins, weil die Dolphins sind für mich einer der Teams, die richtig oben angreifen können. Die Chargers können jetzt von der Niederlage der Chiefs direkt profitieren und Druck ausüben, die Division vielleicht anführen. Das ist, glaube ich, schon ein Spiel, was auf das ich mich wirklich extrem freue. 22:25, beste Sendezeit, und die beiden Teams gegeneinander antreten zu sehen, wird wirklich toll. Und ansonsten, glaube ich, geht es für ganz, ganz viele erstmal reinzukommen. Und da kann auch mal eine Niederlage passieren. Vielleicht Bears gegen Packers. Also ich glaube, auch da steht sehr viel Ehre auf dem Platz, weil die Packers mit Jordan Love, da werden wir zum ersten Mal sehen, ob der sich jetzt so ein bisschen irgendwie frei schwimmen kann und zeigen kann, was viele hoffen, was er dann ist. Und die Chicago Bears mit Justin Field, wo man auch einfach jetzt mal gucken muss, sind die wirklich erfolgreich und wie sieht das aus? Ansonsten gibt es viele Spiele, die, glaube ich, relativ deutlich werden. Aber für alle geht es darum, in die Saison reinzustarten. Also ich glaube, eine Overreaction darf es dann bei ganz vielen nicht direkt geben.
Nee, aber dass ja, es schon, geben schon darf, ist, nicht geben darf, ist ja eigentlich klar nach einem Spiel. Aber es gibt sie ja trotzdem immer. Also keine Ahnung. Es könnte ja auch heißen, genau, also, wenn Atlanta jetzt Carolina wegpustet und Young irgendwie drei Interceptions wirft, dann wird es ja sicherlich auch ein Thema sein. Also das wäre ja auch eine klassische Overreaction sozusagen. Aber mal gucken.
Vielleicht schaffen die Browns auch die Bengals zu schlagen. Und dann gerade mit der Vertragsverlängerung hier stockt man auch erstmal wieder. Also na klar gibt's sowas. Für die Chiefs, glaube ich, geht es ganz klar darum, diese Vertragsproblematik mit Chris Jones zu lösen, weil die ist einfach unerträglich. Auf der anderen Seite einen gesunden Travis Kelce zu haben, und dann steht man auch wieder anders drinne. Dieser eine Ausrutscher, mit dem rechnet man. Letztes Jahr hat man, glaube ich, im dritten Spieltag gegen die Colts verloren. Und jetzt schnellstmöglich dann einfach zeigen, dass es da hinten geht. Wenn die, ich hatte ja irgendwann mal gelesen, die Chiefs starten mit 1-4 in die Saison, das wäre dann eben so die Situation, die man nicht haben wollen würde, dass man wirklich, sag mal, so negativ in die Saison startet, dass man von Anfang an irgendwie um den Division-Titel kämpfen muss, weit weg ist und eine Situation hat, die man nicht haben möchte. Also Jaguars jetzt das nächste Spiel, glaube ich, ganz entscheidend. Danach die Chicago Bears und dann für mich eins der Highlight-Spiele des ganzen Jahres, 2. Oktober, 2:20 gegen die New York Jets.
Ja, auf jeden Fall. Gut, vielen Dank, Daniel, dass du dir noch trotz der Niederlage die halbe Stunde genommen hast nach dem Spiel. Und
sehr gerne.
Ich hoffe, du kannst trotzdem in Ruhe schlafen jetzt. Oder du gehst jetzt überhaupt noch schlafen.
Ich muss jetzt schlafen, ja.
Sehr richtig. Ich muss auch jetzt schlafen. Gut, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir haben jetzt schon viele Spiele angesprochen, die am Wochenende stattfinden, die sehr interessant sein werden. Falls ihr noch Lust habt, kurzfristig vorbeizukommen bei der Footballerei, wir machen so eine kleine Kickoff-Party im Old McDonald in Hamburg. Wie das Ganze funktioniert, findet ihr sicherlich bei uns Social Media mäßig, oder gibt es auch nochmal ein Newsletter jetzt die Tage, wo das vielleicht Thema ist, oder ich weiß nicht genau, wie da der Stand ist.
Genau, also Newsletter sollte es jetzt zum Start der Saison auch nochmal geben, wo wir mal sehen, was wir alles für Sendungen haben.
Ja.
Wenn ihr der Footballerei hier folgt, seht ihr auch die ganzen Team-Podcasts, die es bei uns noch gibt, also Chiefs haben wir schon drüber geredet, aber eben auch Jets, Giants, Vikings, Panthers, Patriots und Falcons, also genau, eine richtige Masse an Team-Podcasts. Da könnt ihr eintauchen, wenn ihr mehr Interesse dran habt. Und ansonsten kann ich nochmal darauf hinweisen, dass Samstagmorgen eine neue Folge Zirkus Sideline kommt, finde ich auch sehr schön, mit Ninja und Nina. Die reden über alle 32 Starting Quarterbacks. Ich weiß nicht, wie sie das in einer Sendung schaffen, aber das hat sie mir versprochen.
Lassen wir uns überraschen, wie lange die Sendung dann wird. Gut, vielen Dank dir. Schlaf gut und wir schnacken eh die nächsten Tage.
Genau, euch einen schönen Freitag und ja, ist doch schön, endlich läuft wieder NFL-Football. Das ist doch die gute Nachricht des heutigen Tages.
Die gute Nachricht des Tages, genau. Man sollte nur auf die guten Seiten des Tages oder die guten Nachrichten gucken. So.
Ab morgen früh nach Schlaf kann ich das noch wieder.
Sehr gut. Cool, danke dir. Bis dann.
Gerne, ciao.
Ciao.